und schaue über es jetzt gehört. Guten Morgen miteinander. Also, mutig, ihr, die zurückgeblieben sind im Saal und euch entschieden habt, hier den Gottesdienst aktiv hier mitzumachen. Und unser Thema lautet ja mutig voran. Jetzt kann man sich da einiges darunter vorstellen, oder? Mutig voran, da könnten wir einen Kurs machen in Bungee-Jumping. Oder sonst irgendetwas Gefährliches, Kohlenlaufen zum Beispiel, barfuß, ist im Trend im Moment, glaube ich, in der Schweiz. Nein, unser mutig voran, unsere Thematik mutig voran, bezieht sich natürlich im Zusammenhang im Leben mit Gott. Nicht irgendwie mutig. Es gibt ganz viele mutige Leute auf dieser Welt. Die sind gar nichts mit Gott zu tun. Aber wir möchten miteinander Menschen aus der Bibel anschauen, die ihrem Leben mutige Schritte gemacht haben und auch Belohnung oder die Frucht daraus erlebt haben. Und Sonja hat es bereits gesagt, bei allen Predigten, wo ihr noch nachlesen und nachschauen auf der Website oder auf Spotify, ist es darum gegangen, mutige Schritte zu wagen in neuem, unbekanntem Territorium. Dort braucht es ja Mut. Und ich habe mir in der Ferien natürlich so überlegt, ein bisschen, was ist denn mutig? Wenn ich zum Beispiel zu einem Coiffeur gehe im Ausland, wo meine Sprache nicht versteht, auch kein Englisch kann. Und ich einfach sage, da braucht es ein bisschen Mut, aber nicht viel. Weil die Haare wachsen ja wieder nach, oder? Aber wenn es darum geht, Schritt zu unternehmen, wie wir es am vorletzten Sonntag gehört haben von der Heidi, wie der Petrus zum Schiff aus, da hat dann andere Konsequenzen, wie ein Tor, das wieder nachwachsen. Ich möchte mit euch heute zusammen einen Blick tun ins Alte Testament. Das Alte Testament ist ja nicht einfach nur ein Geschichtsbuch, das uns über Gott erzählt, wie er mit dem Volk Israel umgegangen ist oder irgendwelche schöne Geschichten, sondern das Alte Testament zeigt uns den Plan Gottes für die Menschheit und für unser Leben. Und weil Gott noch genau der Gleiche ist, wie er im Alten Testament war, und auch der Mensch in seiner Art noch genau gleich ist, in seinem Denken und in seinem Handeln, seit Jahrtausenden merken wir, passt das heute noch überein. Also auch die alten Geschichten, wenn wir sie anschauen, merken wir, da können wir uns identifizieren damit. Also, Altes Testament ist top aktuell. Wir haben am letzten Seniorennachmittag, am Donnerstagnachmittag, unter Brüten der Hitze, haben wir zusammen die Predigt vorbereitet mit den Senioren. Wir haben zusammengetragen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir daraus lesen. Und ich gebe euch jetzt so ein gesammeltes Werk von unseren Senioren weiter heute Morgen. Ich nehme euch mit in eine wegweisende Geschichte vom Volk Israel, die im 4. Buch Mose beschrieben ist. Und es geht darum, Land einzunehmen. Mutige Schritte zu tun. Zur Vorgeschichte vielleicht. Gott hat ihm Abraham versprochen, ihn zu einem grossen Volk zu machen. Ich habe das nachlesen im 12. Kapitel vom 1. Buch Mose, also ganz am Anfang im 1. Buch der Bibel. Und dort hat Gott ihm auch versprochen, er wird ihn und seine Nachkommen, oder er wird Nachkommen ins Land Kanaan führen. Und die Voraussage ist etwa 2000 Jahre vor Christus geschehen. Circa 500 bis 560 Jahre später, ist noch schwierig zu datieren, hat sich das Volk Israel mitten in Ägypten wiedergefunden, also fernab von Kanaan, mitten in Ägypten. Aber in dem mitten in Ägypten sein, haben sie die Gelegenheit gehabt, stark zu werden. Sie waren zwar nicht frei in dem Ägypten, sie waren in Knechtschaft. Aber weil sie in Knechtschaft in Ägypten waren, hatten sie keine Feinde. Weil die sind alle von den Ägyptern abgewehrt worden. Und das Volk Israel konnte stark werden in Ägypten, an Anzahl, an Persönlichkeit. Sie sind gewachsen zu einem grossen Volk. Sie sind fast so gross gewesen schon wie das Volk der Ägypter. Und sie sind den Ägypter darum auch zur Gefahr geworden. Und die Ägypter haben dann versucht, sie einfach immer noch mehr zu unterdrücken, sie so richtig unter Knoten zu nehmen, ihnen noch mehr Arbeit zu geben, bis hin, dass sie angefangen haben, ihre männliche Geburt zu töten, auszurotten. Weil sie Angst hatten, das Volk wird stark für uns. Dann hat Gott dem Mose versprochen, dass er ihn wird brauchen, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Dass sie dann nicht mehr werden unterdrückt sein, Freiheit haben, ihn anzubeten. Und er hat ihnen versprochen, dass er sie rausführen wird, mit dem genau gleichen Versprechen, das er im Abraham über 500 Jahre vorne gemacht hat, dass er sie wird führen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also nach Kanaan. Also, 500 Jahre später nochmal das gleiche Versprechen von Gott. Und durch Gottes Unterstützung sind sie dann von Mose aus der Knechtschaft von Ägypten rausgeführt worden. Aber sie sind dann noch nicht am Ort gewesen, wo Gott ihnen versprochen hat. Ihr seht hier links Goschen, das ist Ägypten. Zwischen ihnen ist die Sinai-Halbinsel. Und rechts oben seht ihr angeschrieben Kanaan. Da ist der Ort, wo Gottes Volk wollte herführen. Also draussen aus der Knechtschaft von Ägypten, in der Wüste, aber noch nicht an dem Ort, wo sie einst werden sein. Das erinnert uns ein bisschen an etwas, oder? An unsere Situation. Raus aus der Gefangenschaft von der Sünde, aber noch nicht an dem Ort, wo wir einst werden sein. Es ist noch die Zwischenphase. Manchmal auch Wüste. Aber da steigen wir jetzt im Bibeltext ein. Und ich lese aus dem 4. Buch Mose. Ich habe nicht ganz alle Bibelstellen im Flyer drin, aber die meisten sind drin enthalten. Nach der Neu-Leben-Bibel. 4. Buch Mose im 13. Kapitel steht geschrieben: Nun sprach der Herr zu Mose: Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Die ersten zwei Verse von dem Kapitel sind sehr, sehr wichtig. Sie zeigen uns drei ganz markante Sachen. Das eine ist, Gott hat dem Mose den Auftrag gegeben, auszusenden. Also ist nicht in Mose seine Idee gewesen, zu sagen, komm, wir schicken mal ein paar Kundschaften raus, wo könnte mal als nächstes hergehen. Sondern Gott hat dem Mose den Auftrag gegeben. Und zweitens, sie sollen das Land auskundschaften, wo Gott für sie bereitet hat, wo Gott ihnen geben will. Wir könnten das auch so beschreiben. Es ist wie wenn jemand eine Hausbesichtigung macht, von einem Haus oder einer Wohnung, die ihm eigentlich schon zugesagt ist. Jemand sagt dir, hey, ich gebe dir das Haus dort und dort, gehen Sie mal anschauen. Und dann gehst du her und schaust es an. Und so ist es dem Volk Israel gegangen. Es war nicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das nehmen oder wenn es euch gefällt, dann geht her oder so. Sondern das Land habe ich für euch bestimmt, gehen Sie auskundschaften. Und das Dritte, was wichtig ist, die jeweils führenden Männer von den 12 Stämmen von Israel sind bei dem Such- oder Spähtrupp dabei gewesen. Also nicht irgendwie jemand, der schnell laufen kann oder starke Oberarme hat, sondern die 12 führenden Männer von den Stämmen von Israel sind ausgeschickt worden. Also solche, die sich durch ihre Begabung und durch ihren Charakter bereits auszeichnet haben. Sind Leiter von grossen Stämmen, von mehreren 10'000 Menschen. Sie sind leitungserprobt und haben Einfluss gehabt unter dem Volk, zumindest unter ihrem Stamm, weil sie Leiter sind. Also ganz gezielt, die hat man rausgeschickt. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 17. Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev, Den habt ihr gesehen, der ist von unten nur. Die Negev-Wüste ist das. Sie ist dort angeschrieben mit der Wüste Zin, glaube ich. Nehmt den Weg durch den Negev und steigt dann ins Gebirge hinauf. Und jetzt müssen wir extrem gut hören. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Also ganz einen gezielten Auftrag haben die Spione bekommen. Wie ist die Beschaffenheit vom Land? Ist das Volk stark oder schwach? Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Das ist logisch, wegen dem Einnehmen. Haben sie Mauern rundherum, sind schwierig zu einnehmen oder sind sie unbefestigt? Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist, ob es dort Bäume gibt oder nicht. Und bringt seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. Ich weiß nicht, kommt jetzt das Bild da, Philipp? Oder kommt er noch nicht? Mal. Das Bild kennen alle. Also die durch eine Sonntagsschule durchgegangen sind, die Kinderbibel schon gehört haben, die irgendwelche Geschichten. Das ist doch das typische Bild der Kundschafter, die zurückkommen mit den Trauben aus dem Land Kanaan, oder? Zwei Träger für ein Traubenbüschel. Was so sind die 12 Männer aussuchen? Stolz, dafür erkoren zu sein, das Land, wo Gott ihnen versprochen hat, als Erste zu sehen und zu besichtigen. Da hat sie ganz bestimmt mit großem Stolz erfüllt. Wir dürfen gehen. Das ist das Land, wo Gott uns will geben. Und wir dürfen es jetzt anschauen. Und wir gehen es erkunden. Gespannt zu schauen, wie das neue Leben außerhalb von dem engen Leben in Ägypten und der harten Arbeit in Ägypten aussieht. Da muss eine ganz gewaltige Spannung da drin gewesen sein. Und tatsächlich, 40 Tage sind sie in dem Land Kanaan unterwegs und sie kommen nach 40 Tagen Spionage zurück und erzählen in Mose und im Aaron und den Obersten vom Volk ihre Eindrücke. Und dann läuft es weiter, oder? Heißt weiter, jetzt lasse ich ein bisschen aus und lese im Vers 27 weiter, den habt ihr nicht im Flyer, aber da ist er drauf. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Also das Haus, das für uns bereitet ist, in dem sind wir jetzt gewesen. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Wow! Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Wir haben nur Trauben gesehen. Also. Sie haben einiges mit heimgenommen. Und jetzt kommt ein ganz berühmt-berüchtigtes Wort. Aber. Aber die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Die Anakiter sind ein ganz besonders gross gewachsenes Volk. Die sind bekannt in der ganzen Region. Also das ist der Bericht, den sie zurückbringen. Sie haben genau das gemacht, was der Mose ihnen befohlen hat. Der Mose hat ihnen befohlen, Bericht über die Beschaffenheit vom Land, sag, wie die Wehrkraft der Städte ist, und wie stark das Menschen sind. Es war ein absolut realistischer Bericht, den sie geliefert haben. Sie haben wahrscheinlich nichts dazu in dem Moment und sie haben nichts weggenommen. Einfach Fakten, wie Spione machen, die sagen, wie es genau ist, oder? Was sie subjektiv sehen, natürlich. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, den viele von uns wahrscheinlich schon gelesen haben und kennen. Die 12 Männer, die gewesen sind, die zeichnen unterschiedliche Schlüsse aus dem Besuch. Und ich glaube, da können wir einhängen mit uns selber oder einhaken mit uns selber. Weil bis jetzt kennen wir die Geschichte so gut und wissen, Herr, die ungläubigen Kundschafter, was sind das für armselige Tröpfe, oder? Weil wir Geschichte wissen, dass Israel tatsächlich das verheißene Land noch nicht eingenommen hat. Aber wenn wir uns diese Situation dort vorstellen, wie das war, und uns überlegen, wie es uns manchmal geht, in solchen Situationen, wo wir auch etwas vor uns haben, wo Gott eigentlich uns zugesagt hat, aber wir wagen keinen Schritt. Und um das geht es eigentlich heute Morgen. Es hat aber noch andere Folgerungen gehabt. Die von Kaleb und von Josua. Der Kaleb war anscheinend der Redner von diesen zwei. Da heißt es im Vers 30, doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Also der Kaleb und der Josua, die haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen zehn auch. Sie waren Mitbeteiliger, der Bericht, den sie abgeliefert haben. Es ist, das Land ist so, die Leute sind so, die Städte sind so. Aber der Schluss, den sie daraus gesagt haben, war ein anderer, der Angst bekommen hat. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gemerkt, die Geschichte finde ich so aktuell für mich selber. Für meinen Umgang mit Sachen, wo ich merke, Gott leitet sie mir vor die Hände. Das ist nicht einfach nur noch die Geschichte, die vor 2500 Jahren passiert ist, sondern es ist etwas, wo real ist, wo heute noch so ist und wo uns betrifft. Vom Kaleb heisst es ja, von dem heisst es später, dass ein anderer Geist in ihm gewohnt hat. Er war nicht ein besonders kräftiger oder hat nicht eine besondere Autorität unter diesen 12, aber ein anderer Geist hat in ihm gewohnt. Und auch der Josua hat das Land mit den Augen gesehen, mit denen es Gott ihnen versprochen hat. Er ist gegangen mit dem Gedanken oder mit diesen Augen, das Land, die Wohnung, wie ich es vorhin erwähnt habe, wo ich jetzt anschaue, oder das Haus, ist das, was uns schon gehört, weil es Gott uns will geben. Unabhängig von dem, wie stark dass die Städte befestigt sind, unabhängig davon, wie stark dass das Volk ist oder die Wehrmacht dort. Sie haben wie einen anderen Blick gehabt. Die anderen 10 Kundschafter haben die Zusage von Gott ausblendet. Und sie haben nur die Widerstände gesehen, die Hindernisse, die Unmöglichkeiten. Ist das nicht etwas, das irgendwie top aktuell ist? Immer wieder? Ich denke auch gerade für uns als Christen, als Gemeinde, wo wir in einem Land leben im Moment, wo wir das Gefühl haben, es sind so viele Unmöglichkeiten rum, es sind so viele Widerstände rum, so wenig Menschen, die das Evangelium wollen annehmen wollen. Wie sieht denn das aus? Und ja, können wir, so viele Enttäuschungen haben wir vielleicht schon erlebt, wo wir mit Menschen wollen über die gute Nachricht reden und wir haben das Gefühl, die verstehen nicht, dass das wirklich eine gute Nachricht ist. Lustigerweise haben die 10 Kundschafter genau das wiederholt, was Gott dem Mose gesagt hat. Es ist ein Land, worin Milch und Honig fließt. Also sie haben Gottes Beschreibung vom Land aufgenommen, ohne mit den Augen Gottes zu schauen, dass sie es auch überkommen. Sie haben nur die Beschreibung aufgenommen. Also ein bisschen etwas Vages. Ich weiss nicht, wir lesen die Bibel und wir lesen Zusagen, die Gott uns macht. Wir nehmen sie auf. Aber dann frage ich mich manchmal, wie viel verstehe ich denn auch wirklich, dass das mir gilt? Dass ich das darf ernst nehmen, in allem hinein. Und nicht nur sagen, ah, grossartig, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ah, ist wunderbar, dürfen als Christ dürfen leben. Und nachher kommen die Umstände, Situationen. Und dann sagt man sich, ist der Widerstand nicht doch zu groß? Und ich habe niemand gewollt oder hey, ich schaffe es doch nicht. Ich entdecke mich plötzlich in der Situation von diesen Kundschaftern. Ich würde vielleicht ganz einen kleinen Exkurs machen, er liegt zeitlich ganz schnell drin, und zwar der. Die Männer haben ja in diesem Land nicht Milch- und Honigbäche gesehen, die hier fliessen, oder? Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das ist so eine Redewendung, die gebraucht wird, die ist sehr bekannt, auch in der heutigen Zeit, das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber es ist eine Redewendung, die das Bild beschreibt. Milch ist ein Produkt von Tieren. Und Tiere brauchen Weideland. Und Weideland gibt es nur dort, wo die Vegetationsdecke dick genug ist. Also es braucht Vegetation, damit Tiere Milch bekommen können. Und etwas, übrigens etwas, was im Nahen Osten sehr selten ist, in dieser Region, gibt es nicht wahnsinnig viel von dem. Und in unserer Kultur denken wir automatisch gerade an Kuhmilch. Oder? Wenn ihr das gelesen in der Bibel, denken wir meistens an Kuhmilch. Aber Kühe bräuchten noch viel grüneres Land, wie das, was dort war. Die Milch der Bibel war Geissen- und Schafmilch. Und Geissen, besonders Geissen, kommen mit ganz, ganz bescheidenen Weideverhältnissen aus. Ihr habt vielleicht auch schon gesehen, Geissen in Steingebieten und fragst dich, was kommen die da über? Aber es ist eine Tatsache, dass Geissen mit sehr, sehr wenig auskommen. Also Milch bezieht sich nicht auf Kuhmilch, dass man denkt, ja, in Israel sind ja gar nicht so viele Kühe, sondern bezieht sich vor allem auf Schaf und auf Geissen. Und dann ist mit dem Honig nicht Bienenhonig gemeint. Weil da denken wir sofort, oder, ja, wo sind so viele Bienen dort? Nein, der biblische Honig besteht aus Datteln. Es hat sehr viele Dattelpalmen dort. Dattelpalmen, die können in diesem Boden sehr gut wachsen. Die haben sehr tiefe Wurzeln, gehen aufs Wasser. Und eine Dattelpalme braucht an einem Sommertag ca. 1000 Liter Wasser. Darum sind sie meistens im Jordantal oder in Oasen oder mit bewässert werden. Und der Honig, der hier beschrieben ist, das ist Dattelhonig. Dattelsirup, in seltenen Fällen auch Feigen- und Traubensirup, den sie dort verwendet hat. Und Dattelhonig ist vor allem für Süsszwecke gebraucht worden. Also hat nichts zu tun eigentlich mit unserem Honig, wo man primär vielleicht daran denkt, sondern hat mit Dattelhonig. Aber das ist ein kleiner Exkurs. Aber mit der Aussage, ein Land, wo Milch und Honig fließt, ist einfach ein reiches Land gemeint. Und das hat Gott ihnen verheißen. Und dann kommt das Aber von diesen Kundschaftern. Das Volk, das darin wohnt, ist sehr gross. Sie sind für uns stark. Und sie haben im Volk böse Gerüchte erzählt, nicht Gerüchte, über das erkundete Land, Gerüchte, ja, verstehen wir schon. Und das Land frisst ihre Bewohner. Und dort sind Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, haben die Spionen erzählt. Und auch in ihren Augen. Also in unseren Augen haben wir uns völlig minderwertig gefühlt, wie Heuschrecken. Und auch das Volk dort hat uns nicht ernst genommen. Die haben das Gefühl, auch wenn die 12 da, die sind wie Heuschrecken für uns. Die zerstampfen wir oder die essen wir. Jetzt können wir uns vorstellen, die sind so zurückgekommen mit dieser Denkweise. Und haben das gesehen im Mose und im Aaron rapportiert. Und Israel war ja mittlerweile ein 2-Millionen-Volk. Und die haben das, die Kommunikation nicht über die sozialen Medien gemacht, sondern die haben das direkt im Mose und im Aaron, und da sind noch ein paar rundherum gestanden. Und die haben das mitgehört, haben gehört, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann sind es vielleicht immer lauter geworden beim zweiten Teil. Aber sie sind so gross, sie sind stark für uns und so. Und die umstehenden Leute, die haben das gehört. Und dann passiert etwas, was immer wieder passiert. Selbst die christlichen Kreise. Gerüchteküche fängt an kochen. Wie gehört etwas? Und dann geht es weiter. Und das Spiel kennen alle irgendwie aus der Schule oder aus dem Kindergarten, wo man jemandem etwas weiterflüstert und dann geht es im Kreis herum und dann fragt er am Schluss, was dort ankommt, oder? Und so ist es doch dem Volk gegangen. Die Spionen haben erzählt, was sie gesehen haben, aber auch, was sie erschreckt hat. Und am Schluss ist nur noch das weitergegangen, was sie erschreckt hat und gar nicht mehr das, was sie gesehen haben. Früchte und das Land, wo sie auch hätten rapportieren sollen, ist wahrscheinlich bis zum Hintersten war, bei dieser grossen Volksmenge, gar nicht mehr angekommen. Sondern ist nur noch angekommen, wir werden vernichtet, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen, mit uns ist zu Ende. Und die Folge von diesen negativen Gedanken, von diesen 10 Kundschaftern, war fatal. Die Folge von negativen Gerüchten ist auch bei uns fatal. Also genau die gleiche Funktion hat es, wie es dort gab. Im 4. Mose, im 14. Kapitel, die ersten 2 Verse, steht es beschrieben. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht durch. Die 10 Spionen, die zurückgekommen sind, die haben ausgelöst, dass es 2 Millionen Volk die ganze Nacht durch geweint und geschrien hat. Unglaublich, oder? Und das kann passieren, wenn das Negative oder das nicht auf Gott ausgerichtete überhand nimmt. Das Volk hat völlig allen Mut verloren. Und die Aussage ist dann, sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten und hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch jetzt schon tot. Todesgedanken, alles ist aufgekommen, nur weil die 10 nicht sich auf das gestützt haben, was Gott ihnen verheißen hat, sondern gesagt haben, das, was gegen uns ist, ist viel grösser wie das, was mit uns ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion für uns. Nicht im Sinn von, oh, wenn uns wäre das nicht passiert. Das ist eine wichtige Lektion für uns. Wie gehen wir mit den Zusagen von Gott um? Und wie gehen wir mit Widerständen um, wo wir in unserem Leben erfahren? Und immer in Bezug natürlich auf die Zusagen von Gott, nicht auf unsere Wünsche. Auf das komme ich noch zurück. Die 12 Kundschafter haben genau erzählt, wie es in diesem Land aussieht, wie es Gott versprochen hat. Aber die Mehrheit von ihnen, die 10 von diesen 12, haben die Stimmung vom Volk ganz zum Kippen gebracht. Die haben den Tod gefordert von Mose und von Aaron. Die haben gesagt, wir wollen neue Hauptmann haben. Wir wollen die nicht mehr haben. Der Mose hat uns zwar rausgeführt, Gott ist mit ihm gewesen, aber wir wollen wieder zurück auf Ägypten. Der Mensch hat die Tendenz, dass er lieber zu dem zurückgeht, den er kennt, wie einen neuen Schritt zu wagen. Und das geht mir auch so. Ich gehe lieber dort zum Gewaffe, wo ich ganz genau weiss, wie sie die Haare schneidet, als dort, wo ich keine Ahnung habe, ob sie verstanden hat, was ich will sagen. Ich bin froh, dass sie einen Kahlschnitt verstanden hat, den ich so gemacht habe. Oder ihren Irokesenschnitt oder so etwas. Da wäre auch wieder gewachsen. Aber das liegt im Menschen. Er tut sich lieber aufs Bekannte verlassen. Aber da ist etwas, das unbekannt ist, wo Gott verheißen hat. Und man wagt es nicht, weil man es noch nicht kennt. Wie kann die Geschichte uns helfen, mutige Schritte zu tun, mutiges Land hinein? Und zwar ganz bewusst das Land, wo Gott verheißen hat. Nicht einfach Land hinein, komm, wir machen irgendetwas, wo uns gerade noch passt oder wo wir unseren Mut beweisen wollen, sondern was hat Gott verheißen? Dazu müssen wir Gottes Zusagen kennen und die ernst nehmen. Kennen wir das Land, wo Gott uns geben will? Jesus hat ganz viele Verheißungen gemacht. Kennen wir sie? Ich kann sagen, wir erfahren nie alle Verheißungen hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Das sind viel zu viele. Aber wir erfahren sie aus der Bibel heraus. Da sehen wir, was Jesus uns verheißen hat. Und damit meine ich nicht die Verheißungen, die so manchmal ein bisschen menschengemacht rumgehen. Ja, wenn du zum Glauben kommst, dann sind alle deine Probleme gelöst und dann werden wir nie mehr mit Krankheiten kämpfen zu haben oder wir werden mit Reichtum gesegnet werden und alle Menschen werden uns immer schön lieb haben. Keine einzige von diesen vier Verheißungen finden wir in der Bibel. Keine. Tut mir leid. Euch zu enttäuschen, die euch darauf gehofft haben. Die gibt es nicht. Und wenn wir denken, das ist unser Wunsch, oder wenn das so ist, dann wird es so Verheißung von Gott, dann erleben wir nur Enttäuschungen. Und am Schluss machen wir überhaupt keinen Schritt mehr. Weil wir sehen, das funktioniert nicht so. Aber es gibt Zusagen, die Jesus gemacht hat. Dass er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat und der in uns wohnt. Dass wir seine Kinder heissen. Dass uns niemand aus seiner Hand reissen kann. Zusage, wer zu ihm kommt, der wird nie mehr dürsten. Zusage, dass Gott seine Nachricht zu allen Völkern will bringen. Und so weiter. Das ist ja nur ein ganz kleines Ding davon. Aber wenn wir die kennen und sagen, auf diesen Verheißungen will ich aufbauen und mit denen will ich leben, dann können wir mutige Schritte machen. Nicht auf unsere Wünsche hin. Also, ich sage jetzt ein blödes Beispiel, wie es auch schon passiert ist, dass man gesagt hat, jemand ist zum Glauben gekommen und hat Medikamente gebraucht und gesagt, musst du Medikamente absetzen, nicht mehr nehmen. Das ist ein mutiger Schritt, das ist ein Blödsinn. Hat Gott nie verheißen. Kann sein, dass das mal passiert, dass man es nicht mehr braucht. Aber das hat nichts mit mutigen Schritten zu tun. Aber mutige Schritte sind, dass man mit Jesus unterwegs ist und hört auf ihn, was im Geist zu uns redet. Und manche Christen bleiben enttäuscht, weil sie ihre eigenen Wünsche verwechseln mit den Zusagen von Gott. Und letztendlich tut es einen Abbruch Gott gegenüber. Also man denkt, ich kann Gott nicht mehr trauen, weil es eben nicht so eintrifft, weil man den eigenen Wunsch nicht erfüllt bekommt. Jemand hat einmal gesagt, Menschen vermissen nichts, was sie nicht kennen. In einem ganz anderen Zusammenhang. Aber ihr denkt, eigentlich ist es auch im geistlichen Leben so. Wir vermissen nichts, wenn wir es nicht kennen. Also, dummes Beispiel. Aber ein Afrikaner vermisst nie Schnee. Ja, vielleicht jetzt auch so, die vermissen auch keinen Schnee. Oder irgendetwas einfach. Sachen, die du nicht kennst, vermisst du nicht, weil du weißt gar nicht, wie es schmeckt, oder? Wenn du jemandem erzählst, oh, du hast das sehr, sehr gern, oder erzählst dem begeistert davon, und der hat das noch nie probiert, der wird das nicht vermissen, weil er es nicht kennt. Und im geistlichen Leben ist es eben auch so. Wenn wir nicht kennen, vermissen wir nicht. Jetzt ist es aber so, dass das Wort Gottes uns noch viel Zusagen macht und es ist gut für uns, wenn wir es kennenlernen und dann vermissen wir es. Und sagen wir, ich will das auch. Ich will auch die Beziehung zu Jesus pflegen. Ich will auch die Gemeinschaft haben mit ihm. Wenn ich es nicht kenne, vermisse ich es nicht, weil ich es nicht kenne. Und das ist unser erster Punkt. Wer sich nicht vorstellen kann, dass die Welt auch anders könnte sein, der hofft auch nicht auf Veränderung. Wenn man Jesus nicht zutraut, dass er in der Lage ist, Veränderung zu bewirken, dann hoffen wir auch nicht auf Veränderung. Und da habe ich mich selber ertappt. Mir passiert es nämlich manchmal, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein verprägter Mensch sich noch ändern kann. Wie gefährlich. Das ist gefährlich. Ich wiederhole es nochmal. Das passiert mir. Ich kann mir manchmal fast nicht vorstellen, dass ein völlig verprägter Mensch umkehren kann und sich verändern kann. Und das ist gefährlich, wenn ich nicht mehr das Vertrauen oder glaube, dass Gott mit jedem Mensch kann, eine Veränderung bewirken kann. Eine Erneuerung schaffen. Wenn wir schauen, wie es in der weltweiten Gemeinde heute noch gelingt, in verschiedenen Ländern entscheidende Impulse zur Veränderung zu setzen, dann darf uns das hoffnungslos stimmen, auch wenn wir im Moment nicht wahnsinniger, erwecklicher Gebiet leben. Aber, was habe ich gesagt? Hoffnungsvoll, ja, gut. Gut aufpasst, super. Das zeigt, dass wir Ja, Gott ist wirklich in der Lage noch, und wir brauchen das auch, wenn wir selber wie in teuren Zeiten sind. Genau wie die Kundschafter. Also eine gewisse Hoffnungslosigkeit war da. Es ist zwar schön, aber gilt nicht für uns, oder? Und so denken wir manchmal auch, ist zwar schön, Erweckung, Aufbruch, Bekehrungen, aber das gilt für die anderen Länder, für die anderen. Aber nein, bleiben wir dran und vertrauen, dass Gott das auch für unser Land bereitet hat. Auch wenn wir es im Moment gerade nicht so sehen. Und da würde ich wie zurück, dass wir auch als Gemeinde zurückkommen und sagen, wir glauben, dass Gott in der Lage ist, auch unserem Land und in unserem Europa nochmals zu begegnen. Europa braucht das wie kein anderer Kontinent. Letztens war gerade eine Konferenz in Amsterdam, also eine Europakonferenz. Da haben sie berichtet darüber, wie wirklich in sämtlichen Kontinenten dieser Welt geistliche Aufbrüche geschehen, außer in Europa. Aber das muss uns nicht resignieren lassen, weil wir vertrauen ja unserem Gott und Gott ist dran, sein Reich zu bauen. Die Geschichte zeigt uns auch ganz fest, wie wichtig unser Reden ist. Gerüchte, die 10 negativen Kundschaften verbreitet haben, haben das ganze Volk verzagen lassen. Und das ist heute nicht anders. Negative Gerüchte lassen uns verzagen, lassen uns hoffnungslos werden und sie weichen ab von dem, was Gott eigentlich gesetzt hat, als Plan oder als Idee. Das Volk hat erst gerade erlebt, dass sie aus Ägypten rausgekommen sind. Das ist noch nicht jahrelang zurückgelegen. Die Plagen, wo sie immer verschont geblieben sind davon und wo jeder musste miterleben, die sind ihnen noch im Hinterkopf gewesen. Und plötzlich sind sie in einer neuen Situation und denken, ist denn das, was Gott dort tun hat, immer noch möglich? Und es ist möglich. Oder dann eben das eigene Reden. Ach, wären wir doch in Ägypten gestorben oder noch in dieser Wüste sterben. Das ist für sie sogar zur Tatsache geworden. Volk war, dass Gott gesagt hat, dass alle die aus dem Volk, wo die negativen Stimmen gehört haben und mit eingestimmt haben, nicht ins verheißene Land kommen. Keine Person über 20 ist ins verheißene Land gekommen. Das ganze Volk, von dem 2 Millionen Volk, nur die unter 20-Jährigen, haben 40 Jahre später in Kanaan einreisen können. Alle anderen sind gestorben. Und nochmals ein bisschen ganz Detail. Für jeden einzelnen Tag, wo die Kundschafter im Land waren, haben sie nach ein Jahr lang die Schuld abtragen in der Wüstenwanderung. 40 Tage Spionage im Land, 40 Jahre Wüstenwanderung. Bis alle die ausgestorben sind, die gemurrt haben, die aufbegehrt haben gegen den Mose und Aaron und den Josua und den Kaleb. Wie ist das mit uns? Unsere Ausrede, ja, kann denn ein Versprechen, das Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, kann man dem noch Glauben schenken? 2000 Jahre, stell dir vor. Heute glaubst du ja nicht einmal mehr an einen Friedensvertrag, der letztes Jahr abgeschlossen worden ist. Oder letzten Monat. Kann man dem, was Jesus vorausgeht, wirklich noch vertrauen? Jawohl. Seit dem Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat, sind 500 Jahre vergangen. Abraham, 500 Jahre später macht das in Mose. Und jetzt können wir noch weiter blenden. Im letzten Jahrhundert hat Gott es wieder so gemacht, dass das Volk Israel wieder in ihr eigenes Land gekommen ist. Das ist eine Spannung von über 3000 Jahren dahinter, wo Gott dazu steht. Und genau gleich können wir diesen Zusagen und Verheißungen von Jesus auch Vertrauen und Glauben schenken. Und die Frage für uns, die lautet einfach, wem vertraue ich mehr? Vertraue ich den Zusagen, die Gott uns macht, in seinem Wort? Vertraue ich denen mehr als meinen Umständen, als meinen Widerständen, als meinem eigenen Versagen, als dem, was ich als Enttäuschung erlebt habe? Wem vertraue ich mehr? Das ist für mich die Lektion aus dem Ganzen raus. Und dass dort der Mose, wo er sie losgeschickt hat, einflechtet und sagt, sind mutig, zeigt mir, dass er selbst wenn es Gottes Verheißungen sind, braucht es eben da noch die mutigen Schritte zu tun. Und ich fordere uns auf, dass wir auch mutige Schritte tun. Und die müssen nicht anfangen mit Land einnehmen von irgendwo. Die können anfangen, morgen an deinem Arbeitsplatz oder irgendwo, wo du herausgefordert bist, mutige Schritte zu tun. Nicht irgendetwas tun, sondern das, was Gott gesagt hat, das ist eine Zusage, eine Verheißung von mir. Ich möchte mit 3 Fragen enden. Sie stehen im Flyer geschrieben. Ich möchte sie noch mal ganz kurz erwähnen. Was vermisse ich in meinem Glaubensleben? Gibt es etwas, das ich vermisse, das ich mal gekannt habe und ich vermisse es, weil es heute nicht mehr da ist? Dann haben wir ganz einfach, wir können zurückkommen und sagen, ich will das wieder. Wenn ich nichts vermisse, dann ist es gut, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und uns fragen, hat es da nicht noch Zusagen und Verheißungen von Gott drin, die ich fernst nehmen darf? Das Zweite ist, was hindert mich, Gottes Zusagen ernst zu nehmen? Sind es Menschen? Andere Menschen? Sind es Umstände? Bin ich selber? Weil ich denke, ich schaffe das nicht. Weil ich nicht vertraue und glaube, dass wenn Gott eine Zusage gemacht hat, dass er sie auch einhaltet. Und die dritte Frage, vielleicht ganz praktische, die wir uns überlegen können, wo könnte ich die kommenden Wochen mutige Schritte tun? Wenn diesen Moment Zeit nehmen, einfach darüber nachzudenken. Ihr findet die im Flyer, die Fragen. Und könnt vielleicht so Gott eine Antwort geben. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, in deinem Wort hinein lesen wir von Geschichten, Berichten, die manchmal so einfach tönen oder wir empfinden sie fast als kindlich. Wir erzählen sie gerne im Kigo oder in unseren Kindern zuhause. Und eigentlich merken wir, dass so ganz tiefe Wahrheiten auch für unser jetziges praktisches Alltagsleben drinstecken. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch den Text, auch die Geschichte von diesen Kundschaftern, von dem Auftrag, den du gegeben hast und von dieser Ausführung, von dieser Sichtweise, die sie hatten, dass das uns, mir, in meinem Alltag helfen kann. Dass du mich erinnerst durch deinen Heiligen Geist, wenn ich in so Situationen hineingerate, wo meine Riesen sind oder wo meine Widerstände sind, wo ich sage, das geht doch nicht, obwohl du eigentlich Zusagen gemacht hast. Und danke, Jesus, dass du das mutig sein auch heute noch meinst mit uns. Genau darum hast du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben. Damit wir mutige Schritte dürfen tun. Sind es aber nicht die eigenen Schritte, nicht Eigenmut, sondern es ist das, was du uns geschenkt hast. Und da bitte ich dich für jedes Einzelne, Herr Jesus, dass du uns da zu Hilfe kommst, auch in den kommenden Wochen, dass wir dürfen am richtigen Ort andocken und sagen, Herr, deinen Mut brauche ich für diese Situation, für das Gespräch, für die Entscheidung, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass das viel grösser ist als alle Widerstände und alle Hindernisse. Danke, Jesus, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir einander auch dürfen Ermutigung sein. Du hast gesagt, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen sollen, damit wir einander können ermutigen mit den Verheißungen Gottes, auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Gib dir Ehre und Dank dafür.